Ja, ihr Lieben, ich habe noch nie in einem Gottesdienst so viele Anmerkungen zu der Predigt gemacht, die ich eigentlich schon geschrieben hatte. Aber heute, weiß ich nicht, war der Geist zugange, habe ich das Gefühl. Die zentrale Frage an dem Text ist für mich, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Die Frage stellt dieser Kerkermeister oder der Gefängnisaufseher, wie es in anderen Bibeln heißt. Das ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Frage angesichts der Situation. Wie kommt dieser Kerkermeister auf diese Frage? Der Kerkermeister ist doch eigentlich der Inbegriff des freien Menschen. Er hat die Schlüssel zu den Zellen von den Gefangenen. Es liegt in seiner Hand, die Türen zu öffnen oder zu schließen. Er hat alles in der Hand und seine Aufgabe ist klar definiert. Alles geht seinen Gang, er ist die Karriereleiter nach oben geklettert, hat ein paar Leute unter sich, die die Gefangenen mehr schlecht als recht versorgen. Und dann kommt der Tag, an dem alles anders wird. Es passiert ein Erdbeben und sein Weltbild zerbricht. Nicht nur das Gefängnis in seinen Grundmauern wird erschüttert, sondern ein Mensch in seinem Inneren. Der Auftrag war klar, die Gefangenen scharf bewachen. Sie liegen im innersten, im tiefsten Ort des Gefängnisses und sie sind in den Block gesperrt. Block bedeutet, es liegt unten ein Holzbalken, das sind so Ausbuchtungen drin, da kommen die Füße rein, oben ein Holzbalken drauf und das Ganze mit Eisenbändern verschlossen. Die können sich überhaupt nicht rühren da unten. Eigentlich kann da nichts passieren, aber der Kerkermeister zur damaligen Zeit hat mit seinem Leben für das Leben der Gefangenen gehaftet. Das heißt, er war verantwortlich. Und dann passiert dieses Erdbeben, die Türen sind aufgesprengt, die Fußfesseln lösen sich und für den Kerkermeister ist völlig klar, die Gefangenen sind weg. Es wird ja keiner so blöd sein und in diesem Gefängnis sitzen bleiben. Er, der Freie, sieht sich jäh mit seinem eigenen Tod bedroht. Sein Leben war in diesem Moment vorbei. Und um der Schmach der Hinrichtung zu entgehen, nimmt er sein Schwert und will den Selbstmord wählen. Er sieht einfach keinen Ausweg mehr. Und auf diese erste Erschütterung kommt eine zweite Erschütterung. Diese Gefangenen sind nicht nur nicht geflohen, sondern sie wollen ihm Gutes. Sie sind es, die ihn von seinem Selbstmord abhalten. Was geht hier eigentlich vor sich? Der Kerkermeister hat ja nicht mitbekommen, was vor dem Erdbeben los war. Vor dem Erdbeben hat Lobpreis stattgefunden. Und stattfinden ist eigentlich nicht das richtige Wort. Vor diesem Erdbeben ist Lobpreis geopfert worden. Die Situation ist ja denkbar ungünstig für Lob Gottes. Mitten im tiefsten Kerker eingesperrt. Und dann trifft diesen Kerkermeister die Erkenntnis wie ein Blitz. Diese Eingesperrten, die sind innerlich frei. Sie sind frei, trotz ihrer Situation Gutes zu tun. Das sind doch keine normalen Gefangenen. Was haben die, was er nicht kennt? Er, der Freie, hat keine Freiheit. Er hat nur den Tod vor Augen und er ist so fassungslos vor dem Ganzen, dass er ohne nachzudenken in diese Zelle stürzt, was ja eigentlich auch verrückt ist. Da ist eine Horde Gefangener, die könnten ihn ganz leicht selber gefangen nehmen, Geiselnahme machen oder ihn umbringen, was auch immer. Aber er stürzt einfach völlig fassungslos da rein, wirft sich vor ihnen nieder und spricht sie als Herren an. Dann führt er sie heraus aus der Zelle, weil er fühlt, dass sie da nicht hingehören und er will mehr wissen. Und dabei fällt die Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Dahinter stehen andere Fragen. Was muss ich tun, dass ich innerlich frei bin? Was muss ich tun, damit mich die Umstände nicht fertig machen? Was muss ich tun, dass nicht äußere Not mein Ergehen beherrscht? Und die Fragen sind ja eigentlich aktueller denn je. Das Wort Corona ist in aller Munde. Wir sind auf unterschiedliche Art beschnitten und viele kommen überhaupt nicht gut klar mit dieser Situation. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Die Wortwahl zeigt, dass es hier um etwas Existenzielles geht. Rettung ist mehr als Hilfe. Rettung ist Hilfe in höchster Not. Angesichts der Sackgasse, in die sein Leben eben geraten ist, kommen bei ihm die wirklich wichtigen Fragen hoch. Diese Frage nach Rettung taucht ja nicht so plötzlich auf. Jeder kennt sie doch. Wie würde ich reagieren, wenn mir dieses und jenes Schicksal passieren würde? Oder auch die Frage, gibt es denn ein Leben nach dem Tod? Wie sieht das wohl aus? Das kommt immer mal so an verschiedenen Stellen hoch und wir schieben das sehr gerne weg. So, keine Zeit darüber nachzudenken oder keine Lust oder ich bin so jung, ich habe noch so viel Zeit, gibt gerade Wichtigeres zu tun. Aber in den Momenten äußerster Erschütterung kommt die Frage zutage und dann wird sie plötzlich ganz relevant. Plötzliche Katastrophen machen das Herz eines Menschen offenbar und die Fragen lassen sich nicht mehr unterdrücken. Was würde dich so ganz fundamental erschüttern? Der Tod eines geliebten Menschen? Der Zusammenbruch der Finanzen? Der Verlust an Arbeit? Eine persönliche Schuld, wenn du vielleicht jemanden mit dem Auto zu Tode gefahren hast? Eine Krankheit, die deine Lebensplanung durcheinanderwirbelt? Die Nachricht, keine Kinder bekommen zu können? Das Klassenziel nicht zu erreichen? Oder eine verschmähte Liebe? Wo wäre der Punkt, an dem du mit deinem Latein am Ende bist? Was wäre die Sackgasse deines Lebens, in der du merkst, dass du mit deiner eigenen Kraft und Weisheit nicht mehr weiterkommst? Was müsste passieren, damit du erkennst, ich brauche Rettung in höchster Not? Wäre es nicht toll, in so einem Fall Hilfe zu haben und einen Halt zu haben? Und Christen können bezeugen, es ist toll, einen Halt zu haben. Wir haben es heute in den Zeugnissen auch gehört. Die Situation, dass du und ich Rettung brauchen, ist von vornherein gegeben. Wir haben nur die Erkenntnis nicht unbedingt. Aber die Erschütterung des Lebens führt zur Erkenntnis. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Auf diese existenzielle Frage finden wir keine Antwort in der Zeitung, aber die Bibel hat sie. Und die Antwort von Paulus und Silas ist einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Rettung hat eine Bedingung, diesen Glauben an Jesus. Wie aber kann ich an jemanden glauben, den ich überhaupt nicht kenne, von dem ich nichts weiß? Ich kann nur an ihn glauben, wenn ich Kontakt mit ihm aufnehme, wenn ich Erfahrungen mit ihm mache, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe. Und deswegen ist die Verkündigung so wichtig, dass Paulus und Silas ja auch tun. Sie erzählen von Jesus und dem Kerkermeister und allen, die in seinem Haus wohnen. Sie hören von Jesus. Und alle, die diese Botschaft hören, antworten ohne zu zögern. Sie haben erfahren, dass Jesus real ist, dass er Leben verändern kann und dass er Halt gibt in den Stürmen des Lebens. Der Kerkermeister war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus, mit allen, die bei ihm wohnten, zum Glauben gefunden hat. Und er und alle haben sich taufen lassen. Wir sind alle in derselben Situation wie dieser Kerkermeister. Wir haben den Tod vor Augen. Vielleicht nicht jetzt in dieser Sekunde, aber am Ende unseres Lebens, wann auch immer das sein wird. Es kann schneller gehen, als es uns lieb ist. Und wir schieben das so gerne weg und wir verdrängen das so gerne. Aber wir müssen uns wissen, wir können uns nicht selber retten. Angesichts der Katastrophe wird unsere Kraft zu schwach sein und unsere Weisheit zu gering. Deswegen ist Gemeinde so wichtig, dass wir voneinander hören, dass wir uns erzählen, dass wir uns ermutigen, dass wir von Jesus hören und Gott groß machen. Die Botschaft ist, es gibt einen Fels, der nicht erschüttert werden kann, und das ist Jesus. Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, für den macht das Leben Sinn, auch wenn die Umstände denkbar ungünstig sind. Wer auf Jesus vertraut, dessen Leben ist nicht von Hoffnungslosigkeit geprägt, sondern von Hoffnung, der schöpft aus einer Quelle, die nie versiegt, und er wird in die Gemeinschaft mit Gott geführt. Jesus führt uns durch dieses Leben hinein in ewiges Leben, und die Freude darüber dürfen wir schon jetzt spüren. Wie oft hast du das schon gehört? Wie oft hatte es keine Konsequenzen für dich? Willst du wirklich auf eine Katastrophe warten, um eine Entscheidung zu treffen? Es ist vielleicht zum ersten Mal dran, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Vielleicht ist es auch dran, wieder neu eine Entscheidung für Jesus zu treffen und wieder tiefer in die Beziehung zu ihm einzusteigen. Und die Christen, frage ich, wie lange wollen wir warten, um wirklich eine gute Beziehung zum Herrn aufzubauen und nicht nur so lala an der Oberfläche zu kratzen, sondern wirklich tiefer einzusteigen? Paulus und Silas können uns da Vorbild sein. Das Lob Gottes kann Opfer sein, aber es stärkt. Und das Lob Gottes kann ich aber auch nur aus der Beziehung mit Jesus. Wenn ich die nicht habe, kann ich Gott auch nicht loben. Das Lob Gottes ist Zeugnis für andere und es hat Auswirkungen auf andere. Es sind ja nicht nur Paulus und Silas freigekommen, die Türen waren ja erstmal für alle offen. Und eine Frage, die mir vorhin noch gekommen ist, als ich das vom Georg gehört habe: Wie gehen wir denn mit unfreiwilligen Auszeiten in unserem Leben um? Du warst nur im Krankenhaus, in Anführungszeichen, aber hast eine schlechte Nachricht nach der anderen gehabt. Paulus und Silas lagen im Knast. Aber wie gehen wir mit dieser unfreiwilligen Auszeit um? Pflegen wir die Beziehung zum Herrn? Suchen wir sie? Oder was machen wir mit dieser Zeit? Dieser Gefängnisvorsteher, Kerkermeister, hat in dieser entscheidenden Nacht seines Lebens alles erlebt. Den Rand des Todes und die Freude des Geretteten. Und diese Freude wartet auch auf dich. Amen. Ich lade euch ein, in einer kurzen Zeit der Stille mit dem Herrn ins Gespräch zu kommen.